Diese Folge wird dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten. Egal ob als Pulver, Kautablette oder Kauleckerli. Jedes Caniviton-Produkt enthält eine fein abgestimmte Kombination aus gelenkunterstützenden Inhaltsstoffen, wie Chondroitinsulfat, Mangan und Teufelskralle, sowie je nach Produkt zusätzlich Glucosamin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Die teilweise getreidefreien Rezepturen wurden von Tierärzten entwickelt und werden ständig an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gelenkgesundheit bei Hunden angepasst. Caniviton kann schon bei jungen Hunden zur Unterstützung der Gelenke im Wachstum verwendet werden. Bei Hunden, deren Gelenke vermehrt beansprucht werden, zum Beispiel sehr aktive Hunde oder beim Hundesport, oder wenn eine Veranlagung zu Gelenkproblemen besteht, zum Beispiel beim Labrador, Schäferhund oder auch Toyrassen. Außerdem ist Caniviton zu empfehlen bei Gelenkproblemen aller Art. Beim Auftreten von Gelenkproblemen sollte aber vorher immer der Tierarzt aufgesucht werden, um die Ursache abzuklären und wenn nötig eine zusätzliche Therapie einzuleiten. Und ich habe in dieser Folge einen Gutschein für dich, einen 15% Gutschein, der gültig ist bis zum 31.12.22. Du findest ihn in den Shownotes. Er lautet CANIVIT15. CANIVIT15 und es einzulösen auf der Webpage caniviton.de/Aktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Tierärztin. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, nach dem ich sehr, sehr oft gefragt wurde. Ich habe letzte Woche auch im Newsletter zum Beispiel gefragt, was ich denn mal ansprechen soll im Podcast. Und dieses Thema wurde unwahrscheinlich oft genannt und ja, deshalb nehme ich genau dazu heute eine Podcast-Folge auf. Und zwar ist es das Thema Autofahren. Ich denke dann ganz oft bei manchen Themen, hey, darüber gibt's schon so viel da draußen, warum sollst ausgerechnet du noch darüber sprechen? Und dann fällt mir immer ein, was ich selber sage, dass wir, auch wenn wir im Grunde genommen das Gleiche erklären möchten, doch immer wieder unsere eigenen Worte benutzen und ja, wie das so ist, wir sind alle individuell und der eine versteht es so besser, die nächste Person so und aus dem Grund mache ich das heute, obwohl ich mir erst dachte, Mensch, das ist eigentlich ein Thema, das schon so oft angesprochen. Ich glaube, das musst du nicht nehmen. Also, es wurde sich oft gewünscht. Los geht's. Für uns ist das Autofahren völlig normal und ja auch alltäglich und für manche Menschen auch einfach super, super wichtig. Das heißt, wenn unsere Hunde da deutlich zeigen, hey, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, ich gehe keinen Schritt zum Auto. Ja, es gibt ja Hunde, die schlüpfen da dann vor lauter Panik sogar aus dem Geschirr und rennen weg, sobald sie wissen, es geht Richtung Auto. Auch hier ist wieder das Thema, die Hunde suchen die Vorhersage der Vorhersage. Sie probieren herauszufinden, wann geht mein Mensch nur so mit mir raus und wann geht's zum Auto. Und da ist es dann eben meistens der Autoschlüssel, der uns sehr deutlich verrät oder auch was wir mitnehmen. Das ist manchmal ganz, ganz wahnsinnig, was unsere Hunde da in die Schnittmenge packen und wodurch sie dann ganz genau wissen, okay, jetzt geht's zum Auto und dann verstecke ich mich. Oder ja, ich laufe weg, wenn ich sehe, es geht Richtung Auto. Für unsere Hunde ist es eben nicht normal und alltäglich und das kann extrem einschränkend und belastend werden und dementsprechend dann natürlich auch stressend für uns Menschen. Ich werde diese Folge aufteilen. Das heißt, in dem heutigen Teil spreche ich über Ursachen und in der nächsten Folge spreche ich so ein bisschen über Abhilfen und Training, wobei ich auch hier gleich schon mal einfließen lasse, dass das ein Thema ist, wenn das wirklich handfest ist, dass dein Hund richtig Panik vorm Autofahren hat oder sich bei jeder Autofahrt erbricht und du richtig siehst, dem geht's total dreckig, ja, dann hol dir da bitte ExpertInnen Hilfe, denn dieses Forschen nach der Ursache, es gibt ja immer eine Ursache und wenn wir die nicht finden, dann ist es einfach nur so ein, ich sage immer, plattes Rumtrainieren in der Hoffnung, dass der Hund halt so funktioniert wie Otto Normalhund. Ja, das ist so die Hoffnung und dem ist halt ganz oft nicht so. Also dieses Ursachenforschen deshalb wichtig, weil erst wenn wir wissen, was das Problem unseres Hundes ist, können wir das auch gezielt angehen. Du kannst dir durch diese Folge schon definitiv Gedanken machen, so in welche Richtung das bei deinem Hund gehen könnte. Und gerade wenn du ihm sagst, hey, das ist für uns wirklich ein Riesending, das ist ein Problem, dann hilft diese Folge wahrscheinlich schon beim Sortieren. Nichtsdestotrotz wird sie nicht ersetzen, dass du ein gutes professionelles Training in Anspruch nimmst. Ja, was gibt's alles für Ursachen? Ganz, ganz mannigfaltig, das kann ich eben von Anfang an mal sagen. Und ich möchte hier auf gar keinen Fall Anspruch auf absolute Vollständigkeit legen. Weil, wie das immer so ist bei einem Podcast, da fallen einem dann im Nachhinein manchmal noch Sachen ein. Und es gibt ja auch Ursachen, die gemeinsam auftreten. Ja, also es gibt ja immer auch eine Summation. Und deshalb ist es einfach unabdingbar, da auch noch genauer hinzuschauen, wenn ihr ein größeres Problem damit habt. Was ganz oft so ein bisschen untergeht, ist dieses keine Erfahrungen. Man geht immer gleich davon aus, der Hund hat negative Erfahrungen gemacht. Das muss gar nicht sein. Es ist eben auch oft dieses gar keine Erfahrungen. Und gerade beim Autofahren spielt das Gleichgewichtsorgan ja echt eine große Rolle. Und das muss, wenn man es mal so platt sagen möchte, trainiert werden. Und wenn es das eben nicht ist, dann ist klar, dass der Hund, wenn er das erste Mal von seinem Menschen dann abgeholt wird, oft ja, gerade wenn es jetzt klassisch ein Welpe wäre, den man zu sich nimmt, dann ist das mit einer langen Autofahrt oft verbunden. Und wenn das die allererste Autofahrt ist, dann gleich auch noch eine lange und von der Familie getrennt und, ja, dann haben wir da erste Erfahrungen sozusagen gleich mal richtig negativ und davor eben keine Erfahrungen gehabt. Und auch wenn der Hund zum Beispiel irgendwo aus dem Tierschutz kommt und noch gar nie Auto gefahren ist, außer vielleicht den Weg zum Tierheim, dann hätten wir auch wieder gepaart, keine Erfahrung mit, dann erstes Mal schlechte Erfahrung. Und na klar, der erste Eindruck zählt. Diesen Spruch gibt es nicht umsonst. Das ist einfach so. Und wenn dann der erste Eindruck wirklich ein schlechter ist, kann einem natürlich schon klar sein, wie sich das dann anfühlen mag. Genau, als nächstes sind es natürlich die schlechten Erfahrungen bis hin zu Traumata. Da fallen mir immer so direkt die Hunde ein, die vielleicht von Tierfängern eingefangen werden, so Straßenhunde, die dann in einen Shelter kommen. Und wer das schon mal gesehen hat, diese Transporte zum Shelter, die sind mit Sicherheit nicht so feierlich. Ja. Das kann man sich wirklich vorstellen. Und natürlich wird das dann auch verknüpft, diese Fahrt mit dem Einfangen davor. Also was da so im Ausland passiert beim Hundeeinfangen, Transporte ins Shelter und dann eben auch der Aufenthalt im Shelter. Und das ist ein großer Unterschied, ob Shelter oder Tierheim. Ja, also das möchte ich hier auch nochmal ganz kurz betonen. Das ist ein riesiger Unterschied. Die Tierheime, die es hier bei uns so in Deutschland gibt zum Beispiel, die sind nicht vergleichbar mit einem Shelter im Ausland. Für manche Hunde ist es auch der Flug. Ja, wenn so der erste Transport in einer Box, Flugbox und dann ins Flugzeug eben aus dem Ausland zu den Menschen, die den Hund adoptiert haben, dann sind alle Transportwege, die passiert sind, für diesen Hund richtig negativ bis hin traumatisch. Also gerade beim Flug, da hört man immer mal wieder Horrorgeschichten und ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht so prickelnd ist. Ich habe das noch nie gemacht mit einem meiner Hunde und werde das auch nie machen. Ja, also da bin ich mir ganz, ganz sicher drüber. Solange ich Hunde habe, die eben unten in den Frachtraum müssten, kommt das für mich absolut nicht in Frage, außer es sind grundsätzlich mega wichtige Sachen. Da würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, man muss den Job wechseln und muss ins Ausland ziehen oder, ne, wo man dann sagt, das wäre eine Flugreise und wir sind dafür dann alle gemeinsam. Dann würde ich das wahrscheinlich auch machen mit entsprechenden Vorkehrungen, mit tierärztlichen Vorkehrungen und so weiter und so fort. Ansonsten würde ich darauf verzichten. Also gerade wenn es darum geht, ich fliege irgendwo hin, um meinen Hund mal mit in Urlaub zu nehmen, davon rate ich wirklich ab. Außer man hat einen Hund, der von der Größe eben mit nach oben darf. Und das ist ja auch von Fluganbieter zu Anbieter unterschiedlich, aber wirklich dieses im Frachtraum, in der Box drin, Ich hatte ja auch schon eine Pflegehündin, die ich am Flughafen abgeholt habe, die sozusagen zu uns geflogen wurde. Und ja, das ist echt eine ganz üble Sache, wie die ankommen, die Tiere. Die sind alle in Schock, ja, wenn man die auspackt. Also genau. Grundsätzlich auch lange Fahrten in der Box. Also ich habe mehrere Transporte auch schon gesehen und auch von KundInnen, die eben ja Hunde von Tierschutzorganisationen, so dieses klassische Übergabe an einer großen Autobahnraststätte, wenn dann die Hunde wirklich bis zur Dachkante in Hundeboxen gestapelt im Auto, ellenlange Fahrten, teilweise dann ja, wenn es viel zu warm ist und. Also ja, eingekotet in der Box, viel zu wenig Bewegungsfreiheit und so weiter. Also da gibt's wirklich üble Geschichten und da kann einem schon klar sein, dass so ein Hund einfach den Aufenthalt in der Box und das transportiert werden massiv negativ verknüpft. Das war bei meiner Hündin damals auch so. Die war schon, aber wurde eben auch aus Teneriffa eingeflogen. Aber als ich sie übernommen habe, war sie schon in Deutschland. Das heißt, da habe ich es nicht mitbekommen, wie sie war nach dem Flug. Ich habe nur mitbekommen, wie sie ihr ganzes Leben mit Boxen war. Ja, also auch in der Tierklinik. Sie war nie im Tierheim. Das konnte ich ihr sozusagen ersparen. Sie war in der Tierklinik und ja, da sind sie ja auch in Hundezwingern. Und selbst das war für sie einfach Horror. Da hat sie immer probiert rauszukommen und hat sich auch richtig die Nase verletzt. Diese Narbe hat man bis zum Schluss bei ihr gesehen, weil sie alles dran gesetzt hat, um da rauszukommen. Und ich habe es nie gebraucht. Sie war über 30 Kilo schwer. Ich habe nie Boxentraining oder irgendwelche Dinge in der Richtung gemacht. Wir haben das Autofahren dann anders aufgebaut. Da komme ich gleich noch zu. Aber Hundebox war für diesen Hund einfach wirklich der blanke Horror. Genau. Ja, dann auch Erfahrungen im Welpenalter. Ich habe jetzt gesagt, die Box war für den Hund der Horror. Ja, wenn man die Box eben benutzt, um den Hund wegzusperren, damit er jetzt still ist, ruhig gestellt, ab in die Box, Klappe zu, warten, bis der Hund fertig gebrüllt hat. Das ist so eine Trainingstechnik, die es leider nach wie vor gibt und das wird nach wie vor dazu geraten und dann muss man ja nur eins und eins zusammenzählen und dann ist völlig klar, dass der Hund natürlich den Aufenthalt in einer Transportbox im Auto hochgradig problematisch findet, wenn er eine Hundebox bisher nur so kennengelernt hat. Also Trennungsstress, weiß ich, ist auch ein Thema, was damit reinfließen kann, denn dieses ich sehe dich nicht mehr, wenn man jetzt das Klassische nimmt, der Hund ist im Kofferraum in einer Transportbox, der Mensch sitzt vorne, dann hat der Hund ja keinen Zugang mehr. Klar, man kann verbal und rufen, ich bin noch da, alles gut und natürlich riecht er das schon auch, aber wir wissen ja, dass alleine gerade ganz am Anfang, wenn wir einen neuen Hund bei uns haben, und da ist jetzt egal, ob Welpe oder erwachsener Hund, das Bindungsverhalten, dieses, okay, du sicherst mir Überleben, von dir kommt immer Futter, Aufmerksamkeit, Fürsorge, du kümmerst dich um meine Bedürfnisse, dann ist wirklich das Bindungsverhalten zeigen, dieses Hinterhertapern, was auch ganz gerne als Kontrollieren betitelt wird, dieses Bindungsverhalten ist völlig normal und super wichtig, sichert ja auch Überleben. Und Bindungsverhalten kann ja dann im Auto einfach nicht mehr gezeigt werden. Das kann eine Form von Trennungsstress sein für den Hund und auch das zählt damit rein. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wenn ich da jemanden im Training habe, dann frage ich auch immer dieses Thema ab. Wie ist es denn grundsätzlich? Kann dein Hund in einem anderen Zimmer bleiben? Kannst du das Zimmer wechseln? Und kann dein Hund eben auch grundsätzlich zu Hause bleiben, wenn du weggehst? Und da in diese Geschichte popel ich auch noch ganz schön rein und frage da sehr viel. Das Gleichgewichtsorgan, das müssen wir noch ansprechen. Ich habe es vorhin einmal ganz kurz genannt. Es ist wirklich so ein Trainiertsein. Da ist dann die Frage, wenn ich eben einen Hund, der klassische Weg, dieses vom Züchter, hat der Hund das schon kennengelernt? Aber auch da wissen wir, dass es oft dann unterschiedlich war. Die ersten Tierarztbesuche, die sind dann meistens mit der kompletten Familie gemacht worden, dass alle in der Box waren, eng beieinander, die ganze Familie beieinander, Körperkontakt beruhigt, Mama dabei. Ja, das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn man dann plötzlich auch alleine diesen langen Transport machen muss. Da ist dann dann wieder die Geschichte mit dem Kontext lernen. Ja, unsere Hunde sind da ganz klar, was Schnittmengen anbelangt. Und das ist was völlig anderes, ob da dann vorher eben mit allen in der Familie in einer Box gefahren wurde oder ich alleine. Das ist was ganz anderes. Und ja, wir haben dabei schon ganz oft so diesen Teufelskreis, der erste Eindruck, wenn eben der Welpe oder der Hund es noch nie kennengelernt hat und ihm dann auf der ersten Fahrt übel wird. Er muss brechen, er hockt erstmal da und sabbert, ja, weil einfach das Gleichgewichtsorgan noch nicht trainiert ist. Dann hätten wir da schon eine klassische Verknüpfung. Okay, das fühlt sich richtig übel an, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Und dann wäre es der erste Eindruck, der negativ geworden ist. Noch ein Unterschied, ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, so mit der ganzen Familie eng beieinander. Es macht auch immer einen Unterschied, wie viel Platz drumherum ist. Ja, die Fliehkräfte, die sind natürlich ein Thema im Auto. Und wenn wir möchten, dass der Hund sich entspannt, da wären wir wirklich beim Thema Muskelentspannung, dann geht das natürlich nicht, wenn der Hund richtig surfen muss. Also wenn der im Auto sitzt und so richtig surft, um alles ausgleichen zu können, damit er halt nicht hinfällt, umfällt, herumrollt im Auto sozusagen. Das heißt, wenn ich, das sehe ich ganz oft, ja, man denkt sich dann gut, der Hund wird ja noch größer, dann kaufe ich auch schon gleich so eine riesige Box und dann hockt da das kleine Würstel Wölpchen in so einer riesigen Box, dann ist da klar, dass der Hund richtig surfen muss und drumherum viel zu viel Platz ist, weil er sich nicht richtig anlehnen kann und ebenso dieser Kuschelfaktor mit der Familie fehlt. Und genau, also das Thema Gleichgewichtsorgan, was nicht trainiert ist und dann auch noch drauf achten, wie ist es dann mit Platz drumherum und den Fliehkräften, ja. Genau. Reisekrankheit, natürlich auch ein Thema. Das ist eben dieses Thema mit man selbst bewegt sich nicht, man wird bewegt. Und ja, das Nervensystem findet das überhaupt nicht prickelnd und schlägt Alarm. Und die Reaktionen darauf sind super unterschiedlich. Das können wir durchaus mit dem Menschlichen vergleichen. Ja, weiß nicht, einige ZuhörerInnen werden mit Sicherheit auch kennen, dass sie hier und da Reisekrankheit haben. Bei manchen ist es ganz klar, Seegang ab einer gewissen Stärke wird es ganz übel. Im Auto vorne sitzen geht und da ist es okay. Ja, da hat man dann irgendwann auch Strategien entwickelt. Und natürlich gibt es dafür genauso auch im tiermedizinischen Bereich Medikamente, die man vorher geben kann, damit dem Hund eben nicht so übel wird. Aber es hat schon auch wieder was mit Training und mit dem, was habe ich alles für Managementmöglichkeiten und wie gehe ich daran zu tun. Ja, ich habe gesagt, die Reaktionen sind super unterschiedlich. Von Hecheln, Sabbern, natürlich Übelkeit oder plötzlich dieses gar nicht mehr bewegen, dieses Freeze, ja, diese Schockstarre sozusagen. Wenn der Hund ganz ruhig ist, deshalb frage ich immer sehr, sehr deutlich, wenn dann Leute sagen, oh, von dem hört man die ganze Fahrt gar nichts. Und dann bitte ich doch immer drum, wenn da ein Bild nicht passt, ja, dieses, der ist dann beim Aussteigen ganz komisch, der kann dann erstmal eine ganze Weile kein Leckerli nehmen, der braucht dann manchmal eine Viertelstunde erstmal und bis wir den Spaziergang richtig starten können. Aber der ist ja so total ruhig auf der Fahrt, da ist ja alles in Ordnung. Und dann frage ich da immer nach einem Video, dass ich mir das wirklich angucke. Kann, weil dieses, der ist total ruhig und man hört von hinten gar nichts, ist echt nicht unbedingt der Indikator. Also da schau noch mal ganz genau hin, auch wie dein Hund eben nach der Autofahrt ist. Und aber da melden die Hunde sich dann meistens auch schon im Vorhinein und sagen dann sehr, sehr bald, ey, ich habe keine Lust mehr auf Autofahren, ich möchte nicht einsteigen, lass mich in Ruhe. Und wollen eben nicht ins Auto einsteigen und zeigen sehr, sehr deutlich, weil sie verknüpfen gut. Sie wissen halt, ja, nach der Autofahrt fühle ich mich richtig übel und deshalb möchte ich das umgehen. Und da bitte, bitte die Hunde auch nicht zwingen. Das ist einfach eine ganz üble Nummer mit dieser Erwartungshaltung. Ich weiß, mir wird es gleich dreckig gehen. Und dann noch vom Sozialpartner gezwungen werden. Also ja, einfach am Halsband dahin zerren. Da gibt es dann irgendwann Hunde, die abschnappen. Und dann wird nach weiteren, ja, wie kann ich das umgehen? Ja, Maulkorb ist bitte keine Lösung, weil dem Hund geht's immer noch schlecht. Und mit Zwang arbeiten, gerade wenn es um Ängste und Furcht geht, ist echt eine ganz üble Hausnummer. Also da dem Hund Mitspracherecht einräumen und auf Ursachenforschung gehen, wenn dir dein Hund ganz deutlich zeigt, da stimmt etwas nicht, ich finde das nicht in Ordnung. Also beim Thema Reisekrankheit, achte da auch nochmal so ein bisschen auf visuelle Reize, was für den Hund passend ist. Auch hier, es gibt wieder kein Schublade für alle. Bitte alle einsteigen, das gibt's nicht. Ist bei uns ja auch so. Ich habe immer so das Beispiel, wenn man im ICE sitzt, gerade mit Fullspeed und seitlich aus dem Zugfenster schaut. Da gibt es einfach Menschen, da kann man direkt die Spucktüte drunter halten. Und für andere ist das total okay. Ja. Das heißt, im Grob kann man sagen, dass dieses nach vorne schauen, das heißt, das visuelle Bild passt zum Körpergefühl, das ist immer das Beste. Ja, seitlich rausschauen ist oft so ein Da würde ich einfach ganz deutlich gucken, wie ist es bei deinem Hund. Ich kann sagen, zwei von meinen, klar, ich habe Hütehunde, visuelle Hunde, die sehr extrem und feinfühlig auf visuelle Reize reagieren. Da kann ich sagen, zwei sollten seitlich nicht rausschauen. Und genau deshalb hatte ich aus meinem Auto, wo früher fenstermäßig gegangen wäre, dass sie seitlich rausschauen, da hatte ich so Aufkleber drauf, die wirklich komplett undurchsichtig waren, also keine Lochfolie oder so, sondern die waren komplett dicht, die Scheiben. Und das hat den Hunden extrem geholfen. Bei manchen kann es dann helfen, dass man den Bereich mit einer Decke zumacht. Da unbedingt wieder das Thema Belüftung im Sommer. Ja, das hatte ich auch schon, dass ein Hund im Sommer dann da die pralle Sonne abbekommen hat. Dem war so heiß. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch. Wenn es richtig warm ist und die Sonne scheint zum Fenster rein, dann kann vorne im Auto die Klimaanlage noch so doll bollern. Hinten ist es trotzdem viel zu heiß. Und das hatte ich auch schon, dass Hunden da dann in der Sonne viel zu heiß waren und dann hatten die wirklich Panik vom Autofahren und wollten nicht mehr Autofahren. Und vorne mit Lüftung auf die Box gerichtet ging es dann wieder. Also da auch drauf achten, weil ich jetzt gesagt habe, so eine Decke seitlich kann helfen. Da aber bitte unbedingt auf die Temperaturen achten und eben auch darauf achten, wie die Belüftung ist in der Box. Das ist auch ein wichtiges Thema bei unseren Hunden. Genau, also wo kann der Hund rausgucken? Kann er rausgucken? Manchen hilft es, ja, wenn dieses, ich habe visuelle Reize, die zum Körpergefühl passen. Bei anderen Hunden ist es hilfreich, wenn sie gar nicht rausgucken können. Schon alleine wegen der Grunderregung, wenn dann noch andere Themen hinzukommen. Manche Hunde haben ja Stress damit, wenn sie dann andere Hunde draußen vom Autofenster sehen oder. Ja, dann hätten wir eine erhöhte Grunderregung, die wir eben auch schon verändern können, wenn der Hund nicht rausgucken kann. Dieses Thema visuelle Täuschung, es macht einfach ein ganz komisches Gefühl, wenn ich habe dieses Beispiel im Stau stehen. Man steht selbst mit dem eigenen Auto, bewegt sich nicht mehr und schaut so seitlich und die Schlange seitlich bewegt sich langsam, die rollt. Kennst du das Gefühl? Das fühlt sich super komisch an. Man hat so das Gefühl von Fallen irgendwie und muss dann schnell wieder nach vorne gucken, damit eben das Visuelle auch zum Körpergefühl passt. Und ja, ich kenne es halt natürlich auch von beim Autofahren, wenn man Beifahrer ist und liest oder auf dem Handy daddelt oder so und dann auf einmal wieder zum Fenster rausschaut. Also mir wird da zum Beispiel auch schlecht, deshalb beim Autofahren kein Handy daddeln oder lesen oder so, weil da würde mir auch schlecht werden. Genau, also das so als reinfühlen, wenn dieses Körpergefühl und Visuelle einfach nicht zusammenpasst. Ja, der Hund kann sich das ganze Spektakel halt einfach überhaupt nicht erklären. Ja, wir können uns das noch erklären. Also ich weiß dann, wenn ich mich komisch fühle und im Stau mit meinem eigenen Auto stehe und seitlich gucke, ich weiß dann, ich muss jetzt nur nach vorne gucken und gut ist, dann ist wieder mein Nervensystem beruhigt, weil wieder alles zusammenpasst. Der Hund weiß das halt nicht. Nächstes Thema ist, wo der Hund beim Autofahren sich aufhält. Vielleicht kennst du es noch aus der Kinderzeit, Schulbus und so. Wem schlecht wird, der sitzt vorne beim Busfahrer und nicht ganz hinten, weil hinten einfach die Fliehkräfte nochmal echt volle Wirkung haben. Das heißt, wenn man ein großes Auto hat, Auch das kenne ich von meinen Hunden. Meine große Hündin hatte überhaupt kein Problem im Autofahren mit einem kleinen Auto. Sie war meistens auf der Rückbank angeschnallt und da hatte ich so eine Wanne und ich hatte auch ein Auto, wo man die Sitzbank vertiefen kann, dass das so eine richtige Schale sozusagen ist, so eine Höhle. Und da hatte sie nie Probleme und im Kofferraum, im Bus ging gar nicht. Ja, also da ist ihr richtig übel geworden. Da hatte sie dann auch Probleme mit Übelkeit und man hat auch gemerkt, sie kann sich gar nicht entspannen. Da hat sie sich immer, dann, wenn man sich die Pfötchen angeguckt hat, hat man immer gesehen, wie sie richtig sich probiert, am Boden vom Auto festzukrallen. Also die Fliehkräfte, wo sitzt mein Hund, wie groß ist dein Auto, auch da würde ich eben schauen. Ich habe das immer so gemacht, dass wenn ich einen neuen Hund hatte, ganz egal eben, ob Welpe oder nicht. Ja, meine Tierschutzhündin war ja schon erwachsen oder fast erwachsen. Sie war auf jeden Fall knapp ein Jahr, wurde sie geschätzt. Und ich habe immer darauf geachtet, dass die Hunde erstmal bei mir vorne sind, im Kontakt, sichtbar. Sie war am Anfang im Fußraum beim Beifahrer und die Jungs waren alle in der Box auf dem Beifahrersitz angeschnallt, wo ich auch Leckerlis reingeben kann, wo sie zu mir sozusagen visuellen Kontakt hatten und wo die Fliehkräfte noch nicht so gewirkt haben. Aber natürlich war da Training davor, ja, weil an die Box muss der Hund positiv gewöhnt sein. Da gehe ich dann aber in der nächsten Folge noch genauer drauf ein, wie ich das meine. Also beginnend mit vorne, wenn du dir nicht ganz sicher bist, auch das kenne ich von vielen als Feedback. Ich habe mir einen neuen Hund geholt, ich habe den abgeholt, wir hatten eine lange Autofahrt vor uns und dann hatte ich den hinten in der Box und er hat geschrien und geschrien. Da sind wir mit Sicherheit auch beim Trennungsstressthema von, es ist niemand bei mir, ich bin hier hinten ganz alleine. Und dann habe ich den halt auf den Schoß nach vorne genommen, auch wenn es verboten ist, sage ich gleich noch einen Satz zu. Aber dann hat der Hund einfach durchgeschlafen mit Körperkontakt und dann war alles in Ordnung. Ich habe ihn da festgehalten. Beim Hund ist natürlich, gell, der gilt als Ladung und Ladung muss im Auto gesichert werden. Das heißt, da, wenn die Ladung nicht gesichert ist, das wird teuer, wenn man kontrolliert wird. Das kann auch Punkte geben und so weiter und so fort. Und ist natürlich auch in einem Crash, wenn man wirklich einen Unfall hätte, richtig problematisch. Ja, wenn dann der Hund ungesichert durchs Auto fliegt. Je nach Gewicht des Hundes wird es dann auch ganz schnell unlustig für den Menschen. Also das ist wirklich eine Gefahr. Für den Hund selber natürlich auch nicht gesund. Es gibt mittlerweile auch Crashtests mit Hundedummies und die zeigen eben immer wieder, dass wirklich die Hundeboxen das sicherste ist. Na klar, kommt es auf die Hundebox drauf an. So eine Nylonbox, so eine Stoffbox ist natürlich was anderes als zum Beispiel eine Flugbox oder eine Alubox, die wirklich auch passgenau vielleicht sogar ins Auto gemacht wurde. Da komme ich aber nächstes Mal in der nächsten Folge auch noch ein bisschen drauf. Also Ladungssicherung, das heißt, was ich gerade beschrieben habe mit der Welpe auf dem Schoß, der dann da festgehalten wurde, eben nicht mehr so viel Bewegungsfreiheit, er konnte entspannen, er wurde festgehalten. Die Fliehkräfte vorne auf dem Beifahrersitz sind anders als ganz hinten im Kofferraum und wir sind da mit Sicherheit auch beim Trennungsstressthema. Ich bin nicht mehr alleine, ich werde festgehalten, es ist jemand da, der sich um mich kümmert und mich tröstet und Nähe gibt und schöne Hormone gibt. All das ist dann ein Thema, was damit reinspielt. Dann, was für mich definitiv auch ein Thema ist, ist das Thema Schmerzen. Und hiermit auch wieder Verknüpfungen. Unsere Hunde sind Weltmeister, wenn es um Verknüpfungen geht und es geht super schnell. Ja, also man denkt immer, das dauert, wer weiß wie lang und wer weiß wie viele Wiederholungen. Wenn das mit einer gewissen Menge Hormonen einhergeht, weil es extrem stressend war zum Beispiel, dann reicht ja schon ein Erlebnis, das kennen wir von uns auch. Zum Beispiel wäre definitiv eine Traumafolge ein Autounfall, ja, in den der Hund mitverwickelt war. Da kann man sich ganz sicher sein, wie wir selber auch. Wenn man einen Autounfall hatte, steigt man nicht einfach wieder unbefangen ins Auto ein. Und genauso ist das beim Hund auch, dass das ein Traumata sein kann. Genau, dann Schmerz, die Verknüpfung, die Erwartungshaltung. Da hat es schon mal so schrecklich wehgetan beim Ein- und Aussteigen vielleicht. Achte mal ganz genau drauf. Merkst du, wo zauselt der Hund? Wo zeigt er so ganz klar, oh, eigentlich will ich nicht, aber anders geht's nicht. Ja, dieses genaue Hinschauen. Vielleicht fällt dir in eurem Alltag auch grundsätzlich schon irgendwie was auf, dass da sich was verändert. Ja, natürlich dann auch die Frage, steigt dein Hund vielleicht in tiefere Autos einfacher ein, wenn man mal bei Freunden, Bekannten, Verwandten mitfährt im Auto? Ist dir dann schon mal aufgefallen, dass es gar keine Probleme gibt? Das ist nämlich tatsächlich immer sowas, was ich dann auch ganz gerne probiere. Würde der Hund jetzt bei der Beifahrertür in den Fußraum steigen und geht es wirklich nur darum, in den Kofferraum zu springen, was er absolut nicht macht, dann spricht das auch wieder dafür, dass es nicht das grundsätzlich das Autofahren problematisch ist, die Bewegung und so weiter, sondern dass dieses da beim Einsteigen irgendwas hat mir Schmerzen verursacht, es fühlt sich nicht gut an und das habe ich verknüpft. Also da würde ich nochmal schauen. Es gibt ja mittlerweile da auch ganz tolle Möglichkeiten. Ich finde auch gerade das Aussteigen, wenn dann Hunde im Wachstum sind und auf den Ellbogen landen, echt keine schöne Geschichte. Das würde ich auf keinen Fall machen, wenn der Hund das mehrmals am Tag macht, dass er da dann mit Schmackes von oben runterspringt und natürlich auch genauso umgekehrtes Reinspringen. Es gibt Rampen, es gibt Treppen, es gibt so tolle Möglichkeiten. Na klar, das ist auch erstmal wieder mit Training verknüpft, aber wenn man das kleinschrittig positiv macht, geht das eben super schnell. Also meistens viel, viel schneller, als die Leute es denken. Natürlich erstmal losgelöst vom Auto. Das würde ich nicht gleich mit, du landest dann im Auto, sondern erstmal im Garten oder im Wohnzimmer. Das geht meistens super, super nett, wenn man das zum Beispiel mit dem Sofa oder so verknüpft und das da kleinschrittig übt. Also die Erwartungshaltung spielt ein großes, ja, spielt da einfach ganz arg mit Emotionen und der ganzen Grundhaltung bei Schmerzen. Ich habe eine ganze Folge darüber gemacht, weil mir das so wichtig ist, weil uns bewusst ist, dass immer, wenn es um Verhaltenstherapie geht, ist das Thema Schmerz auch ganz weit vorne mit dabei. Ja, deshalb bitte unbedingt abklären lassen, ob da mit deinem Hund alles in Ordnung ist. Die Erwartungshaltung kann ja auch mega positiv sein. Das heißt, für uns dann meistens sehr, sehr anstrengend, weil das dann meist so ist, dass die Hunde kurz vor Ende der Fahrt richtig ausflippen im Auto. Bellen, kläffen, kratzen, an der Box kratzen oder hinten an der Heckklappe, wo auch immer. Ja, also immer wenn das Auto anhält, wenn du das schon bemerkt hast oder wenn man langsamer wird oder wenn man in die und die Straße einbiegt, Hunde können ja super gut riechen und natürlich riechen die auch durch die Lüftung, wo wir gerade sind. Weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Ich kenne das noch, als ich vom Studium fast jedes Wochenende heimgefahren bin zu meinen Eltern, dann war das immer so, dass meine Tierschutzhündin hat wirklich gepennt und dann, wenn wir in die Straße eingebogen sind, ding, hat sie sich hingesetzt und dann kamen die Ohren von hinten hoch, weil sie einfach genau geschnuppert hat, wo wir gleich sind. Und ja, diese positive Grunderwartungshaltung, wenn die wirklich so richtig over the top ist, dass du sagst, okay, das ist echt krass, dann müssen wir daran arbeiten, wie eben die Erregungslage beim Aussteigen ist, ja. Also ich kenne das auch von hier. Hier gibt es bei uns in der Nähe so ein Hundefreilaufgebiet, auf dem man mich natürlich nicht antrifft, logischerweise. Sowas ist für mich und meine Hunde Horror. Ich halte von sowas ja auch gar nichts. Da gibt es eben einen Parkplatz und direkt am Parkplatz ist dann schon die Treppe in die Flutmulde. Und da gibt es so viele, die parken und wirklich die Autos beben und dann wird einfach die Heckklappe aufgerissen und der Hund kann im vollen Galopp in die Flutmulde rennen. Und dann ist klar, dass der Hund immer wieder schon auch früher, ja, die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage, der weiß halt irgendwann, hey, wir landen da jetzt gleich, wir sind in die Straße eingebogen und dann hat der schon die Erregungslage, die er gleich braucht sozusagen, wenn er dann aussteigt. Und da ist ganz wichtig, dass man dann da ansetzt und nicht nur im Auto ansetzt, weil solange der Hund dann beim Aussteigen noch immer eine Erregungslage sonst wo hat, dann wird mir das auf Dauer einfach nicht helfen. Das heißt, da muss ich dann das Aussteigen, den Zielort anders verknüpfen. Ja, da ist dann wichtig, dass man da andere Verknüpfungen herstellt mit viel Begleitung, mit viel Ruhetraining und so weiter. Und genau, also das lohnt sich diese Investition da in Begleitung und Ruhe, welche Erregungslage der Hund dann beim Aussteigen hat, bei der Ankunft, das ist wirklich lohnend. Also das Auto kann auf vielen Ebenen wirklich fürchterlich für den Hund sein. Da kommen ja auch noch Geräusche und Gerüche hinzu. Ich hatte das auch schon, dass ein Hund im Beifahrerfußraum immer mitgefahren ist und bei der Fahrt ist ein richtig großer Stein von unten ans Autoblech geknallt. Wahrscheinlich genau da, wo der Hund eben gesessen ist, der ist dann bei der Fahrt richtig hochgeschreckt. Die Besitzerin hat erzählt, der Hund wollte richtig panisch zu ihr krabbeln. Also ne, im Beifahrerfußraum ist eben nicht gesichert und auch kein sicherer Ort und das ist auch bei der Fahrt super gefährlich, also würde ich niemals zu raten, außer man hat dann Begleitung, dass man mit mehreren zusammen da ist und sich jemand um den Hund kümmern kann, wenn man halt sagt, wie jetzt ich es erzählt habe bei meiner Tierschutzhündin, dass es wirklich ansonsten gar keine Chance gab und sie sich nur da wohlgefühlt hat. Also da, ja, auf unsere Hunde kann so viel einwirken, was wir gar nicht unbedingt im Auge haben direkt oder direkt im Kopf haben. Und deshalb, dabei soll dir diese Folge so ein bisschen helfen, dass du schon mal überlegen kannst, woran könnte es liegen bei meinem Hund? Ist es wirklich dieses keine Erfahrung, schlechte Erfahrung? Ist es, ja, Reisekrankheit? Ist es das untrainierte Gleichgewichtsorgan, die Erwartungshaltung, weil einfach danach der Bär steppt sozusagen, dass der Hund schon im Auto so aufgeregt ist und da fällt es uns ja dann auch oft schwer zu deuten, ist das jetzt positive, negative Erregung, warum macht er das überhaupt, warum kläfft er die ganze Zeit beim Autofahren und deshalb wirklich mein Rat, um da ganz genau hinschauen zu können, such dir da jemanden, der sich auskennt mit dem Thema. Und natürlich, ja, es gibt ganz tolle Wege, daran zu arbeiten, positiv daran zu arbeiten, ohne Zwang. Das ist ganz wichtig, immer wenn wir bei dem Thema sind von ich fühle mich richtig übel, dann ist natürlich nicht die richtige Wahl, vom Sozialpartner gezwungen zu werden. Das macht es immer nur schlimmer, denn unsere Hunde suchen die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage, um eben diesem Unguten aus dem Weg zu gehen. Genau. Deshalb, nächste Woche spreche ich darüber, was helfen kann, wie du da dran gehen kannst. Und ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Nachdenken, beim Erforschen, was es denn bei euch sein könnte. Und wenn du Hilfe brauchst bei dem Thema, bitte melde dich. Ich ja, leite auch immer super, super gerne innerhalb von meinem Netzwerk, innerhalb von meiner Bubble weiter. Das mache ich fast wöchentlich, kann man sagen, auch bei Instagram, dass ich gefragt werde. Und manchmal frage ich dann auch in der Story, wenn ich KundInnen habe, die dann ganz gezielt vor Ort nach was suchen, dann suchen wir gemeinsam jemanden, der eben auch so arbeitet wie ich, damit es passend weiterläuft. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Folge schon ein bisschen helfen und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten.